Die Gefahr, dass ein zentraler Kapazitätsmarkt teuer wird, die ist, glaube ich, real. Die wird auch von sehr vielen ForscherInnen geteilt. Und sie diskriminieren leider diese ganzen Flexibilitätsoptionen oder Technologien, die wir eigentlich für die Integration der erneuerbaren Energien sehr gerne im Markt hätten.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum, es steht im Raum, dass Deutschland eventuell einen zentralen Kapazitätsmarkt erhält. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Wolf-Peter Schill. Herzlich willkommen im Podcast, Wolf.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle dich nochmal unseren Zuschauern vor. Du bist Energieökonom und Leiter des Forschungsbereichs Transformation der Energiewirtschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Genau, und ich bin Fan eures Podcasts und höre euch fast jede Woche. Ist tatsächlich wahr.
Ja, das freut uns natürlich sehr. Wenn kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint, dann brauchen wir, vor allem in Zukunft, wenn die Erneuerbaren immer weiter steigen im Strommix, dann brauchen wir natürlich eine Reserve für Stunden, Tage und vielleicht sogar Wochen, um die sichere Stromversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Wie häufig benötigen wir denn in Zukunft solche Reserven? Und kannst du uns da vielleicht auch nochmal nähere Einblicke geben, wie viel Gigawatt vielleicht auch an Reservekraftwerken benötigen wir denn so um das Jahr 2035? Das wird ja in der Politik, in der Bundespolitik auch gerade heiß diskutiert, dieses Thema.
Erstmal geht es sozusagen um Kapazität oder gesicherte Leistung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen und Vorausrechnungen. Das wird einerseits auf europäischer Ebene gemacht, so ein Versorgungssicherheitsmonitoring, wird aber auch in Deutschland gemacht von der Bundesnetzagentur. Letztes Jahr gab es da wiederum einen Versorgungssicherheitsbericht, wo dann solche Szenarien aufgemacht werden, wo man dann guckt, wie viel zusätzliche gesicherte Stromerzeugungsleistung braucht man denn? Und da, je nachdem, worauf man guckt und welche Annahmen man so trifft, kommt dann heraus, dass man schon so bis 2030, 35 eben einen gewissen Zubau an gesicherter Leistung braucht, je nach Szenario, das ist so Größenordnung von 10 bis 20 oder auch mehr Gigawatt Nettozubau. Das liegt daran, dass wir einerseits ja aus der Kohle aussteigen wollen und zunehmend auch Kohlekraftwerke sowieso schon marktgetrieben sozusagen aus dem Markt gehen, weil sich immer weniger rechnen. Und andererseits wollen wir ja die Sektorenkopplung voranbringen, also erneuerbaren Strom auch nutzen, um fossile Kraft- und Brennstoffe zu ersetzen im Verkehrsbereich, im Wärmebereich, also mit Elektrofahrzeugen, über die ihr hier immer viel sprecht, aber auch mit Wärmepumpen. Deswegen brauchen wir also perspektivisch wahrscheinlich mehr Leistung. Wie viel es genau sein wird, darüber kann man, glaube ich, trefflich streiten. Es gab auch an diesem Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur einige Kritik methodischer Art. Das kann also niemand so genau voraussehen. Man kann vielleicht auch noch, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, dann kann man auch sehen, wir haben in Deutschland eigentlich fast schon seit Jahrzehnten immer wieder die Debatte um eine drohende Stromlücke oder Versorgungssicherheitsgefahr, die immer wenige Jahre sozusagen in der Zukunft liegt. Bisher hat sich das noch niemand realisiert. Das ist vielleicht als Hintergrund auch ganz gut. Trotzdem muss das auch nicht so bleiben. Also ich glaube, es ist schon relativ gesichert und Mainstream-Erkenntnis, dass wir grundsätzlich mehr gesicherte Leistung brauchen.
Okay, das vielleicht mal zu Beginn, weil du es jetzt gerade ansprichst. Also diese Gefahr vor Blackouts, die ist eigentlich nicht wirklich real. Das wird ja trotzdem immer von diversen Leuten so an die Wand gemalt, gerade wenn es um die Erneuerbaren und den steigenden Anteil da geht.
Blackout heißt ja, dass unkontrolliert sozusagen Teile des Netzes sozusagen wegfallen, dass Betriebsmittel kaputt gehen und man völlig ungesteuert sozusagen in einen kompletten Stromausfall reinläuft. Vorher hätte man noch eher sowas wie einen Brownout, also dass sozusagen gesteuert Teile des Netzes irgendwie gedimmt oder abgeschaltet werden. Das wäre dann im allerschlimmsten Fall, kann sowas drohen. Das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ich denke aber, diese Versorgungssicherheit, die ist halt auch aus politischen Gründen wirklich wichtig. Wir haben im Moment ein wirklich sehr sicheres und auch super zuverlässiges Stromsystem. Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt. Ist aber eigentlich auch wichtig, dass es so bleibt, weil keine Politikerin, kein Politiker will sozusagen schuld dran sein, wenn die Versorgungssicherheit leidet. Und auch für die Energiewende wäre das natürlich schlecht, wenn die Versorgungssicherheit leidet und dann die erneuerbaren Energien das sozusagen in die Schuhe geschoben kriegen. Deswegen gibt es da eine hohe Aufmerksamkeit für das Thema und auch eine hohe politische Relevanz.
Du hast gerade schon die Kraftwerkstrategie erwähnt. Ja, das begleitet uns jetzt auch schon hier seit einiger Zeit so in der öffentlichen Debatte. Erklär das doch nochmal. Was ist da so der aktuelle Stand? Da geht es ja auch um die EU, um die Verhandlungen da. Da waren schon ganz hohe Maßnahmen ausgeschrieben oder sollten ausgeschrieben werden. Und das ist dann alles ein bisschen zusammengekürzt worden durch die EU. Aber nimm uns doch nochmal mit. Was ist da so der aktuelle Stand?
Bei der Ampelregierung, da gab es die Idee, das in zwei sogenannten Säulen zu machen. Eine, die eher so einen Dekarbonisierungsansatz hat, dass man wirklich Wasserstoffkraftwerke bauen will oder Wasserstoff-ready und echte Wasserstoffkraftwerke. Und eine zweite Säule, die dann eher der Versorgungssicherheit dient, die dann noch schneller kommen soll mit reinen Gaskraftwerken. Und das muss von der EU genehmigt werden. Das ist halt ein Eingriff sozusagen in den Markt oder eine Beihilfe. Deswegen muss die EU das genehmigen. Und das kam dann leider nicht mehr dazu. Und die neue Regierung wollte das dann sozusagen wieder aufnehmen, neu aufrollen, wollte es dann sogar noch größer machen. Es wollte im Koalitionsvertrag steht, wir wollen gleich 20 Gigawatt Kraftwerke. Bei der Ampel waren das weniger. Inzwischen sind wir eigentlich fast zurück auf den alten Stand. Jetzt sind es 10 plus 2, also ungefähr 12 Gigawatt Kraftwerke. Es klingt ziemlich nach dem, was die Ampel auch wollte, nur mit, ich würde sagen, weniger Perspektive oder weniger Verbindlichkeit, dass tatsächlich auch Wasserstoff genutzt wird. Ein stärkerer Fokus tatsächlich auf Erdgas. Also die sollen zwar alle irgendwie umrüstbar sein, aber dann eigentlich erst langfristig. Und dieser Dekarbonisierungsansatz, der ist jetzt weniger hochgehängt, als es bei der letzten Regierung war. Und das kommt jetzt sozusagen als erster Teil. Ist auch in gewisser Weise ist das auch eine Art von Kapazitätsmechanismus, einfach eine direkte Kapazitätszahlung letztlich an Technologien, die man relativ klar definiert. Und das sind im Wesentlichen hier Gaskraftwerke. Es gibt da noch 2 Gigawatt, die auch was anderes sein könnten, aber im Wesentlichen werden damit jetzt neue Gaskraftwerke bestellt.
Nun habe ich im Netz gefunden, dass der E.ON-Chef schon 2015 für einen Kapazitätsmarkt plädiert hat. Warum debattieren wir da jetzt erst drüber und sind wir da wieder ein bisschen zu spät dran, so in Deutschland aus deiner Sicht?
Glaube ich eigentlich nicht. Wir debattieren darüber eigentlich schon ziemlich lange. Eigentlich, also so gerade in der Energieökonomik, ist schon seit der Liberalisierung das eigentlich die große Frage, wie können wir langfristig tatsächlich Investitionsanreize für gesicherte Leistungen im Markt schaffen, so dass wir ein versorgungssicheres System haben. Als Hintergrund vielleicht, nach der Liberalisierung, da hatten wir relativ viel Kraftwerkskapazitäten im Markt, die aus der Zeit dieser alten Gebietsmonopole kamen. Und da hatten wir im Zweifel ziemlich viele, ja, kann man sagen, Reserven, da hatten wir eigentlich Überkapazitäten. Deswegen war in den Jahren nach 1998 erstmal nicht so viel Bedarf, jetzt neue Kraftwerke zu bauen. Und nach hat sich das sozusagen ein Stück weit erledigt, weil eben auch alte Kraftwerke vom Netz gingen. Und es wurde zunehmend interessanter, wie können wir denn jetzt eigentlich Investitionsanreize schaffen für neue Kraftwerke. Und in dieser Debatte dann so vor 15, 14 Jahren, da gab es dann eigentlich schon im Grunde fast die gleichen Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen. Die wurden sehr intensiv diskutiert. Und dann hat damals der Wirtschaftsminister Gabriel, 2016 war das, glaube ich, tatsächlich dann so eine Art Grundsatzentscheidung gefällt. Wir vertrauen auf den sogenannten Energy-Only-Markt. Wir brauchen also keinen Kapazitätsmarkt, sondern wir vertrauen darauf, dass der Markt das alleine löst. Das haben damals schon, würde ich sagen, die meisten ExpertInnen nicht so richtig gekauft, dass er wirklich davon überzeugt war, dass das so ist. Der Hintergrund war da eher, damals wollte man den noch am Netz befindlichen Atom- und Kohlekraftwerken einfach nicht noch Zusatzerlöse bescheren und nicht sozusagen den Verbrauchern zusätzliche Kosten aufbürden dafür, dass diese ohnehin meist schon abgeschriebenen Kraftwerke sozusagen noch einen Zusatzschnaps bekommen. Deswegen hatten eigentlich alle erwartet, dass das nur eine Übergangslösung sein wird. Und so ist es jetzt auch. Jetzt sind wir halt wieder da und reden über Kapazitätsmechanismen. Aber die Debatte ist wirklich schon sehr alt und viele Konzepte liegen wirklich auch schon lange auf dem Tisch.
Jetzt kommt Werbung.
Genau hier, da könnte bald eure Werbung laufen. Ein kurzer, prägnanter Werbespot für dein Unternehmen oder für deinen Arbeitgeber.
Mit über 110.000 Abonnenten und einer Episodenreichweite von durchschnittlich 67.000 Menschen, da sind wir bei geladen, sowas wie der Branchenpodcast für E-Mobilität, Energiespeicher, E-Autos, Elektronik und eigentlich alles, was mit Strom zu tun hat.
Ja, unsere Werbeschaltungen, die erreichen genau die Leute, die sich für Themen rund um heimische Energiewende interessieren, für Geld sparen, Elektroautos, Elektronik und so Sachen wie Strompreise. Kleiner Fun Fact, Daniel, in den Podcast Analytics, da kann man ja wunderbar sehen, wen wir im Moment erreichen und wen vielleicht noch nicht. Und da sind wir ganz hoch im Kurs bei Männern Mitte 40 bis 60, die uns auf dem Smartphone oder im Auto anhören. Und die bestgeklicktesten Podcast-Episoden, die drehen sich meist um E-Autos, um E-Bikes oder PV.
Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wie teuer so ein Werbespot bei Geladen eigentlich ist, dann können wir nur sagen, wahrscheinlich deutlich günstiger, als du erstmal denkst. Warum? Naja, ihr wisst ja, wir gehören bei Geladen zu einer Universität. Und ja, da gibt's ehrlich gesagt noch richtig gute und günstige Preise.
Also, wenn ihr eure Firma oder eure Produkte bei Geladen mal platzieren oder vorstellen wollt, dann meldet euch doch einfach unter sponsoring@geladen-podcast.de.
Okay, da sind jetzt schon sehr viele Begriffe gefallen, die wir, glaube ich, erst nochmal erklären müssen, bevor wir dann tiefer so in die Diskussion einsteigen. Also zentraler Kapazitätsmarkt, was ist das genau, Kapazitätsmechanismen, aber auch Energy-Only-Markt. Erklär das bitte nochmal für alle.
Also unser Strommarkt, das ist ein sogenannter Energy-Only-Markt. Das heißt also, nur Strom, nur Energiemengen werden dort gehandelt. Es gibt Gebote, also Stromerzeuger, die da Gebote einstellen, und es gibt Nachfrage, also Stromlieferanten, die dort Strom beschaffen. Und dann gibt es sozusagen eine Angebotskurve und eine Nachfragekurve, und die treffen sich irgendwo, und es gibt einen Preis. Der Preis ist dann einheitlich für alle, und dann gibt es einen Preis in Euro pro Megawattstunde, der in dieser Stunde halt gilt. Und auf diesem Markt wird eben keine gesicherte Leistung gehandelt, sondern wirklich nur dieser Strom. Das nennt sich dann ein Energy-Only-Markt. Der funktioniert grundsätzlich erstmal, wenn so ein Kraftwerkspark da ist, funktioniert er ganz hervorragend, um zu jedem Zeitpunkt den günstigsten Kraftwerkseinsatz zu finden. Die Frage ist aber, wie funktioniert der dafür, dass auch insgesamt ausreichend Kraftwerkskapazität vorgehalten wird? Denn wenn das letzte Kraftwerk, das sozusagen den Preis setzt, ja immer nur das bekommt, was es bietet, und es hat die ökonomischen Anreize, genau das zu bieten, was es kurzfristig an Grenzkosten hat, dann kann dieses, zumindest das letzte Kraftwerk und eigentlich auch ein Stück weit die anderen Kraftwerke, können eigentlich keine ausreichenden Deckungsbeiträge erzielen, um ihre Investitionskosten, ihre Fixkosten tatsächlich zu erwirtschaften. Wie gesagt, das war vielleicht in den Jahren nach der Liberalisierung nicht so wichtig, weil die Kraftwerke waren eh schon gebaut und teilweise auch schon abgeschrieben. Aber für Neuinvestitionen ist das halt zentral. Wenn die Kraftwerkskapazität knapp ist, also wenn das Angebot quasi erschöpft ist, dann wird die Angebotskurve praktisch extrem steil, oder die gibt's praktisch gar nicht mehr, und dann wird auch zu höheren aufgerufenen Preisen gibt's einfach nicht mehr Angebot. Es gibt halt so viel Kraftwerke, die Strom erzeugen können, wie eben da sind. Und dann setzt sich der Preis im Lehrbuch sozusagen über die Nachfrage. Also je höher der Preis wird, desto weniger Nachfrager wollen zu diesem Preis eben noch Strom nachfragen. Und dann treffen sich irgendwann sozusagen diese Mengen wieder, oder diese sehr, sehr steile Angebotskurve trifft die Nachfragekurve. Und das bedeutet, da haben wir dann einen sehr hohen Preis, den nennt man einen Knappheitspreis. Und in diesen Stunden verdient sozusagen das Kraftwerk am Rand einen zusätzlichen Erlös, macht eine sogenannte Knappheitsrente, und die braucht das auch in der Erwartung, um tatsächlich seine Vollkosten decken zu können. Das heißt, vor allem diese Grenzkraftwerke am Rand, aber eigentlich sozusagen unter Lehrbuchannahmen, alle Kraftwerke haben ein Stück weit diese Anforderung, dass sie tatsächlich diese seltenen Knappheitspreise brauchen, um ihre Investitionen zu refinanzieren. Und das funktioniert jetzt im Lehrbuch ganz gut, in Wirklichkeit aber eher nicht, weil, wie du weißt, in unserem Strommarkt bis heute ist es eben so, dass ein Großteil der Nachfrage gar nicht den Echtzeitpreis sieht und auch gar nicht darauf technisch reagieren kann. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich eher nicht. Selbst wenn es funktionieren würde, wäre immer noch die Frage, die Politik und die Regulierer, lassen sie das tatsächlich zu, dass wir sehr, sehr hohe Preisspitzen sehen, möglicherweise auch über viele Stunden oder gar Tage. Und da zeigen die Erfahrungen auch aus anderen Ländern und aus der Energiepreiskrise, die wir 2022 hatten, eher nicht. Also da wird jemand einschreiten. Wenn die Preise zu lange zu hoch sind, wird man sagen, okay, wir cappen das. Wir setzen jetzt einfach eine Preisgrenze. Und da die potenziellen Investoren das schon vorher wissen, die antizipieren das und sagen, okay, also sehr hohe Knappheitspreise werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, dann sinken eben auch die Anreize, solche Kraftwerke zu bauen. Und da gibt es dieses, Lehrbuch heißt das Missing Money Problem, also fehlendes Geld. Wenn ich die Knappheitspreise wegnehme, dann haben sie nicht auskömmliche Erlöse, um ihre Vollkosten zu bezahlen, und dann fehlt halt Kapazität. Und das wird noch verschärft dadurch, dass in solchen Knappheitsstunden ist es ziemlich schwierig zu unterscheiden, ist das ein zulässiger, echter Knappheitspreis, den man braucht, um die Kraftwerke zu refinanzieren, oder ist da auch noch Marktmacht im Spiel? Also es gibt da noch Möglichkeiten, vor allem für die großen Erzeuger, gerade in solchen Preisen noch ein bisschen Kapazität zurückzuhalten, um die Preise weiter zu steigern. Das ist dann super schwierig nachzuweisen. Das heißt, dieses System das unter Lehrbuchannahmen vielleicht gut funktioniert, das wird in Wirklichkeit nicht so richtig funktionieren. Und deswegen haben wir schon lange diese Debatte, was können wir machen, um Investitionen anzureizen, nicht mit diesen Knappheitspreisen, sondern mit irgendwelchen anderen Instrumenten oder Mechanismen, die das übernehmen.
Okay, super. Und dann müsste jetzt dieses Konzept des zentralen Kapazitätsmarktes dann ins Spiel kommen. Oder wie ist das? Erklär das nochmal bitte.
Einer dieser möglichen Kapazitätsmechanismen ist ein sogenannter zentraler Kapazitätsmarkt. Das funktioniert so, dass die Politik oder der Regulierer, bei uns könnte das die Bundesnetzagentur sein, die sagt, wir wollen insgesamt einfach so und so viel gesicherte Leistung haben. Also wenn wir sagen, wir haben in Deutschland so eine Spitzennachfrage von, weiß nicht, so 85 Gigawatt, könnte man sagen, ja, wir wollen da ganz sicher gehen, bestellen wir mal 90 Gigawatt insgesamt gesicherte Leistung, die einfach da sein soll. Das wäre dann zusätzlich zu unserem Strommarkt, auf dem die Strommengen gehandelt werden, ein weiterer Markt, wo man einfach nur das Vorhalten von Kraftwerks- oder Stromerzeugungsleistungen bestellt und auch bezahlt. Und ein solcher Markt lässt sich grundsätzlich erstmal relativ einfach einführen. Man kann einfach sagen, wir wollen einfach, sagen wir mal, ich stelle eine Zahl im Raum, 90 Gigawatt Kraftwerksleistung haben. Und dann geht man einfach an den Markt und sagt, okay, das möchten wir gerne haben. Und dann können alle, die schon heute ein Kraftwerk haben oder solche, die dann in Zukunft eben eins bauen möchten, können einfach dann anbieten, was kostet das, diese Kraftwerksleistung sozusagen bereitzustellen. Und wenn jetzt ein Kraftwerksbetreiber hat dann in Zukunft nicht mehr einen, sondern zwei Erlösströme, nämlich er verkauft die Strommengen und er verkauft sozusagen diese Kraftwerksleistung an den Staat letztlich, der diesen Kraftwerkspark bestellt, diese gesicherte Leistung bestellt. Und dabei kann nun eben leider ziemlich viel schiefgehen. Insbesondere legt man sich mit so einem zentralen Kapazitätsmarkt eben sehr lange fest, weil ich muss den Leuten sozusagen tatsächlich ja dann auch Investitionssicherheit geben und sagen, ich kaufe euch diese Kraftwerksleistung auch für viele Jahre sozusagen ab. Das heißt, da hat man wirklich dann ein Lock-in von diesen Kraftwerken oder den Technologien, die drin sind. Gleichzeitig tendieren solche zentralen Kapazitätsmärkte eben sehr, sehr stark dazu, dass sie auf konventionelle fossile Kraftwerke zugeschnitten sind mit all diesen technischen und Betriebsparametern, die die eben so haben. Und dass sie diskriminieren leider diese ganzen Flexibilitätsoptionen oder Technologien, die wir eigentlich für die Integration der erneuerbaren Energien sehr gerne im Markt hätten. Also zum Beispiel die ganze nachfrageseitige Flexibilität oder auch Speicher, um die es ja bei euch oft geht, Batteriespeicher, die kriege ich halt nicht so leicht wirklich diskriminierungsfrei da eingebaut, denn die haben natürlich das Problem, dass sie nicht beliebig lange so eine gesicherte Leistung erbringen können, sondern immer nur eine gewisse Zeit lang. Und das muss man irgendwie dann einbauen. Da gibt es sogenannte Derating-Verfahren, wo man dann deren gesicherte Leistung und oder die Preise, die sie erzielen können, sozusagen ein Stück weit vermindert, um sie in diesen Markt reinzubringen. Das kann man aber praktisch ja per se kaum diskriminierungsfrei machen, sodass unterm Strich dann diese Flexibilitätstechnologien leider meist alt aussehen. Gleichzeitig werden dadurch die Großhandelspreise im normalen Strommarkt immer flacher, weil ich ja gar keine hohen Preisspitzen mehr sehe, weil ich habe jederzeit auskömmliche Kraftwerksleistung. Das behindert dann diese Flexibilitäten zusätzlich, weil deren ja, Arbitragemöglichkeiten im Strommarkt halt kleiner werden.
Jetzt nochmal zu diesem Konzept des zentralen Kapazitätsmarktes. Das heißt, nur nochmal zum Verständnis für alle, ich kaufe da eine Leistung ein, die aber im Zweifelsfall gar nicht unbedingt abgerufen wird. Also da muss gar nicht unbedingt Strom fließen, sondern ich kaufe einfach nur diese Reserve sozusagen.
Ja, das wäre dann technisch keine Reserve, es wäre einfach nur eine Leistung, die eben da ist. Vielleicht wäre das an der Stelle auch ganz gut zu sagen, Reserven sind eine andere Möglichkeit, wie man Versorgungssicherheit bestellen und bereithalten könnte. Aber die Reservelösungen, die sind typischerweise völlig außerhalb unseres Großhandelsmarkts. Also bei dem Kapazitätsmarkt, da sind es die gleichen Kraftwerke, die verkaufen Strom im Großhandelsmarkt und die verkaufen ihre gesicherte Leistung in diesen Kapazitätsmarkt. Bei Reserven dagegen sind die Kraftwerke völlig außerhalb des Großhandelsmarkts. Die kommen da nie rein. Gibt bei dem, so wie es heute machen, auch sogar so ein Rückkehrverbot. Die Anlage darf gar nicht zurück in den Großhandelsmarkt. Die bleiben komplett außerhalb des Marktes. Das ist wichtig, um den Unterschied zwischen Reserve und Kapazitätsmarkt zu verstehen. Aber genau die Kraftwerke in dem Kapazitätsmarkt, die würden möglicherweise auch nie ganz eingesetzt oder nur in irgendwelchen Extremsituationen, weil das ist ja gerade der Witz daran, wenn ich Versorgungssicherheit auf einem hohen Niveau bereitstellen will, dass ich sozusagen einen Puffer habe und im Zweifel etwas mehr vorhalte, als ich brauche. Politisch kann das übrigens auch in die Hose gehen, weil man möglicherweise sehr viel mehr bestellt, als man eigentlich bräuchte. dann wird es halt auch teuer. Und weil alle müssen natürlich diese Vorhaltung dieser Kapazitäten, muss man natürlich auch bezahlen.
Ja, das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, der kommt nämlich in einer Analyse zum Schluss, dass ein zentraler Kapazitätsmarkt zwischen 2030 und 2050 Mehrkosten zwischen 340 und 435 Milliarden Euro verursachen würden, die wahrscheinlich dann wir Verbraucher in irgendeiner Form tragen müssten. Wie ist das denn, Wolf? Müssen wir in diesen sauren Apfel beißen, dass das einfach so unfassbar teuer ist, wegen dieser Versorgungssicherheit, die wir in Zukunft auch trotzdem gewährleistet sehen wollen? Oder gibt es da vielleicht auch noch Alternativen, auf die wir dann später noch eingehen können?
Die Gefahr, dass ein zentraler Kapazitätsmarkt teuer wird, die ist, glaube ich, real. Die wird auch von sehr vielen, ja, ForscherInnen geteilt. Die Frage ist natürlich aber auch, gegenüber was? Also gegenüber keinem Kapazitätsmarkt ist das sicher deutlich teurer. Die Frage ist nur, können wir halt so weitermachen? Und da hat man auch, glaube ich, zunehmend Fragezeichen. Die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit keinen Kapazitätsmechanismus im weitesten Sinne brauchten, die heißt eben nicht, dass wir nicht zukünftig möglicherweise doch einen brauchen. Und das ist grundsätzlich so eine Frage immer der Referenz. Und wenn die Referenz ist, wir haben keinen Kapazitätsmechanismus und laufen tatsächlich am Schluss in ein Versorgungssicherheitsproblem, das im schlimmsten Fall zum Beispiel zu einem teilweisen Blackout führt, dann haben wir natürlich da auch hohe Kosten, die man dagegen rechnen müsste. Insofern, ja, Versorgungssicherheit kostet was, aber den Preis muss man vielleicht dann auch zahlen. Was nicht heißt, dass der zentrale Kapazitätsmarkt unbedingt die beste Lösung wäre.
Gibt es denn da irgendwie aus der Bundespolitik irgendwelche Hinweise, wie das Ganze dann refinanziert würde? Also würde das über Steuern einfach laufen oder tatsächlich dann über den Strompreis, der dann irgendwie steigen würde durch sowas?
Im Moment geht es da erstmal um diese konkreten Ausschreibungen für Gaskraftwerke, die dem eigentlich nochmal vorgelagert sind, einfach weil man sie viel schneller machen kann, als so einen Kapazitätsmarkt einzuführen. Darauf fokussiert sich gerade die Politik. Eigentlich fokussiert sich die Politik darauf schon die letzten 4 Jahre. Es wird unter dem Stichwort Kraftwerksstrategie diskutiert. Und erst wenn das gemacht ist, wird man wirklich diesen Kapazitätsmarkt tatsächlich designen. Wie genau der dann refinanziert werden soll, das ist jetzt noch nicht klar. Typischerweise wird das eigentlich über eine Umlage tatsächlich auf den Strompreis gemacht. Das heißt, wir hätten dann pro Kilowattstunde ein paar Cent, die noch für diesen Kapazitätsbereitstellungsdienstleistung sozusagen aufgerufen würden.
Nun gelten Gaskraftwerke, du hast es gerade schon erwähnt, so als zentrale Profiteure von so einem zentralen Kapazitätsmarkt. Warum ist das so?
Die Vergangenheit hat gezeigt, wo immer man solche Kapazitätsmärkte designt hat, hat man das halt einfach angelehnt an der etabliertesten Technologie, die es halt gibt. Das sind halt fossile Kraftwerke. Und in dem Fall sind Gaskraftwerke die plausibelste Technologie. Das sind also solche, die von ihren Investitionskosten her nicht so teuer sind, die aber relativ hohe variable Kosten haben, was dann aber eigentlich gut ist, weil die sollen ja eigentlich nicht so oft laufen, aber sollen möglichst billig sein, was die Finanzierung der Leistung angeht. Und ja, wenn ich dann halt einmal so einen Technologie-Bias oder so eine Schlagseite da drin habe, dann gucke ich sozusagen halt alle anderen Technologien eigentlich mit diesen Kriterien an. Und das ist genau der Punkt, wo dann halt andere Flexibilitäten oder eben energierestringierte Flexibilitätsoptionen, wie zum Beispiel Speicher oder auch die Lastverschiebung auf der Nachfrageseite, wo die halt leicht hinten runterfallen können.
Gibt es denn schon irgendwelche internationalen Beispiele, die diesen zentralen Kapazitätsmarkt nutzen, bei den europäischen Nachbarn zum Beispiel, von denen du berichten kannst? Läuft das gut, läuft das nicht so gut, ist das sehr teuer?
In UK, im Vereinten Königreich, hat man schon länger damit experimentiert. In unserem Nachbarland Belgien gibt es das. In Italien gibt es Ansätze dafür und auch in den USA. Da gibt es diverse Kapazitätsmarktinstrumente, wobei die Märkte dort insgesamt auch ein bisschen anders strukturiert sind als bei uns. Das lässt sich nicht so direkt vergleichen. Ich glaube, auf hoher Flughöhe ist die Erfahrung, die man damit gemacht hat, die Dinge sind in Wirklichkeit dann nicht so einfach zu parametrisieren, wie man sich das vorstellt. Die sind relativ schwer später wieder zu ändern und man kann tatsächlich relativ leicht ziemlich viel falsch machen. Und also wenn man sowas machen wollte, muss man sich wirklich sehr genau angucken, was sind die Erfahrungen in den anderen Ländern. Unter anderem gab es die Erfahrung, wir könnten ein Problem haben, wenn wir Kapazität sozusagen, die Bereitstellung der Kapazität bestellen, dann sind die Kraftwerke auch da. Aber wenn man aber keine Sorge dafür trifft, dass die im Fall von Knappheiten tatsächlich auch Strom produzieren, weil es ist dann denkbar, dass so ein Kraftwerksbetreiber einfach die Kapazitätszahlung mitnimmt, im Zweifel aber dann gar nicht beiträgt in dem Moment, wo man eigentlich dringend den Strom braucht, wirklich Strom zu erzeugen. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Zusatzelemente wie solche Call-Optionen, dass man die Leute, die so eine Kapazität vorhalten und dafür eine Zahlung bekommen, dass man die verpflichtet, dass sie die Differenz über einen bestimmten Auslösungspreis zurückerstatten müssen, wenn der Strompreis darüber steigt. Dann haben die einen Anreiz, auf jeden Fall Strom zu produzieren, wenn der Strompreis wirklich hoch ist. Das nennt sich dann zum Beispiel Versorgungssicherheitsvertrag oder Englisch Reliability Option. Das sind dann solche Zusatzinstrumente, die man dann auch noch bräuchte, wenn man so einen Kapazitätsmarkt macht, damit man dann tatsächlich auch sicherstellt, dass die Leistung nicht nur da ist, sondern die Kraftwerke im Zweifel dann laufen, wenn man sie braucht.
Nun sind die großen Energiekonzerne E.ON und RWE und die vier Übertragungsnetzbetreiber, die sind große Fürsprecher für dieses Modell des zentralen Kapazitätsmarktes. Mal ein bisschen provokant gefragt, ist denn dieses Instrument eigentlich ein Geschäftsmodell für diese Großen?
Was jetzt Kraftwerksbetreiber angeht, da ist es, glaube ich, nicht sehr schwierig, sich vorzustellen, dass die Firmen, die solche Kraftwerke haben, also heute schon haben, oder eben sehr große Erfahrungen damit haben, wie man solche Kraftwerke baut und betreibt, dass die ein Fan von sowas sind. Das kann, glaube ich, niemand verwundern. Für die ist das ein gutes Geschäftsmodell und da deswegen sind die auch dafür. Was die Übertragungsnetzbetreiber angeht, die sind ja da eigentlich nicht direkt involviert. Die haben jetzt, glaube ich, daran direkt kein unmittelbares Interesse. Im Gegenteil, die organisieren ja heute die Kapazitätsreserve oder überhaupt die Reserven, die wir haben. Ob die das unbedingt weitermachen wollen oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber die Übertragungsnetzbetreiber haben da jetzt weniger Stakes drin als natürlich die Kraftwerksbetreiber.
Okay, dann sprechen wir mal über die Alternativen. Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen. Vielleicht erstmal über die strategische Reserve. Die hast du ja vorhin schon mal ganz kurz beschrieben. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen und auch so deine Ansicht dazu äußern, wie sinnvoll sowas wäre und ob das wirklich funktionieren würde.
Also Reserven sind halt genau wie Kapazitätsmärkte, sind auch eine Art eines Kapazitätsmechanismus. Also der Mechanismus ist die Obergruppe, dann gibt es Märkte und es gibt Reserven. In Deutschland haben wir einerseits eine Reserve, die ist die sogenannte Netzreserve. Die ist relativ groß, sind zurzeit, glaube ich, so 9-10 Gigawatt. Die brauchen wir eigentlich deshalb, das habt ihr in eurem Podcast auch schon besprochen, weil wir ja so eine einheitliche Strompreiszone haben und auf der Ebene des Großhandelsmarkts für Strom so tun, als könne einfach jeder Erzeuger und jede Nachfragerin, egal an welchem Punkt sie sind in Deutschland, Strom einspeisen oder aus dem Netz entnehmen. Da das in Wirklichkeit aber oft nicht geht, weil unser Übertragungsnetz tatsächlich Engpässe hat, wird spezielle Kapazität bereitgehalten, um das Netz sozusagen dann noch stabil zu halten und Netzengpässe auszugleichen oder Netzüberlastungen vorzubeugen. Dafür werden Kraftwerke vorgehalten, die dann hochgefahren werden können an bestimmten Netzknoten. Das ist die sogenannte Netzreserve. Die hat erstmal mit der Kapazitätsreserve nicht direkt was zu tun, sondern ist eigentlich eher die Folge von unserem etwas speziellen Großhandelsmarktdesigns. Daneben haben wir die eigentliche Kapazitätsreserve, die manchmal auch strategische Reserve genannt wird. Die ist aber viel, viel kleiner. Die soll eigentlich 2 Gigawatt groß sein. Das ist nicht sehr viel in unserem Stromsystem. Die wurde aber bisher noch nie voll beschafft, weil einfach nicht genug Angebot da war. Die ist nur gut 1 Gigawatt groß zurzeit. Und auch noch so ein Funfact, die wurde bisher überhaupt noch nie aktiviert. Also die haben wir seit, ich glaube, 2016. Und wir haben sie noch nie gebraucht. Also diese kleine Kapazitätsreserve, die haben wir, aber sie spielt bisher überhaupt keine Rolle. Und dann gibt es noch die sogenannte Sicherheitsbereitschaft. Die hatten wir eine ganze Zeit lang. Das ist eigentlich eher ein Mittel des Kohleausstiegs gewesen. Da wollte man Braunkohlekraftwerke früher vom Netz nehmen, als sie vielleicht ohnehin vom Netz gegangen wären, und hat so eine Art goldene Auffanglösung geschaffen und gesagt, ihr geht jetzt erstmal in eine Reserve, dafür kriegt ihr eine Zahlung und ihr haltet euch noch ein paar Jahre bereit, bevor er dann endgültig rausgeht. Tatsächlich hat man einen Teil dann nochmal aktiviert, 2022 in der Strompreiskrise. Aber inzwischen sind die auch offline, die haben wir also jetzt nicht mehr. Insofern haben wir jetzt eine relativ große Reserve, die Netzreserve, die aber nicht das macht, worüber wir gerade sprechen. Und eine ganz kleine Kapazitätsreserve, die im Grunde das machen könnte, worüber wir sprechen, die aber im Moment noch keine Relevanz hat. Und jetzt könnte man das aber so aufziehen, dass man diese Kapazitätsreserve, diese kleine, die wir haben, eben weiterentwickelt und größer macht. Und da haben wir hier am DW mit den KollegInnen so einen Vorschlag gemacht, man könnte die auch anders gestalten. Weil die Reserve, die wir heute haben, die würde nur dann eingreifen, wenn der Markt sozusagen nicht mehr cleared. Also wenn Angebot und Nachfrage nicht mehr in Einklang kommen und es sozusagen strukturelles Ungleichgewicht gibt, dann würde die Reserve einspringen. Man könnte das aber auch anders machen und die Reserve schon bei einem bestimmten moderat hohen Auslösepreis sozusagen aktivieren. Das hätte den Vorteil, dass es etwas planbarer wäre, dass die wahrscheinlich öfter reinkommt und dass gleichzeitig die Preise nicht sozusagen ins Unermessliche steigen müssten, sondern schon, wir schlagen vor, ungefähr 500 Euro pro Megawattstunde, schon bei so einem, ja, aus heutiger Sicht hohen, aber noch nicht exorbitant hohen, nicht 10.000 Euro, sondern 500 Euro Preis, tatsächlich die Reserve einspringen würde. Das hätte das Potenzial, das Vertrauen zu stärken, dass der Regulierer da nicht eingreift, weil die 500 Euro könnte man eine Zeit lang aushalten, dass das aber auch gleichzeitig planbarer wird für alle Marktakteure im Großhandelsmarkt, die sozusagen nicht in dieser Reserve sind, dass die Preise tatsächlich planbarer fluktuieren in so einem Korridor bis dahin. Das könnte dir ja den Batterien und anderen nachfrageseitigen Flexibilitäten helfen. Deswegen wäre das ein weiteres Konzept, dass es gäbe, so eine Art weiterentwickelte Versorgungssicherheitsreserve mit so einem moderat hohen Aktivierungspreis.
Dann gibt es ja scheinbar noch einen dezentralen Kapazitätsmarkt. Erklär das mal. Wir haben vorhin die ganze Zeit über zentralen gesprochen. Was heißt jetzt hier dezentral?
Da wäre jetzt der Unterschied zu diesem zentralen Kapazitätsmarkt, dass eben nicht der Staat oder der Regulierer als sozusagen einzelner Käufer diese Gesamtleistung bestellt, sondern dass man das im Grunde übergibt an die Stromversorger, an die Lieferanten, dass man denen die Verpflichtung mitgibt, ihr müsst zusehen, dass ihr für alle eure Stromlieferungen, die ihr macht, genügend Leistung sozusagen kontrahiert habt oder vorhaltet. Und das ist eigentlich erstmal ganz elegant, wenn man sagen kann, da hat man dann weniger potenzielles Politik- oder Regulierungsversagen, dass man sozusagen diese Gesamtleistung, die man vorhalten will, irgendwie falsch setzt, weil die Marktteilnehmer wissen das wahrscheinlich am besten, wie viel sie brauchen. Und auch, wie flexibel zum Beispiel ihre Nachfrage ist. Also gerade sowas wie, wenn ein Lieferant zum Beispiel auch irgendein großes gewerbliches oder Industrieunternehmen beliefert, dann kann es vielleicht mit dem auch bilateral aushandeln. Du gehst mal für eine Weile irgendwie runter mit deiner Leistung. Und das wissen wir jetzt schon. Dafür müssen wir gar keine Kapazitätssichern, dass du runtergehst. Könnte man auch irgendwie bilateral eben vertraglich festhalten. Das könnte also ziemlich viel so Wissen über Flexibilitäten im Markt aktivieren. Das klingt erstmal charmant. Und man könnte dann auch dort ein Kapazitätsprodukt definieren, also zum Beispiel so ein Leistungszertifikat und das dann untereinander handeln. Da könnten dann auch Leute sagen, okay, ich stelle gesicherte Leistung bereit oder eine gewisse Nachfrageflexibilität und andere könnten das dann kaufen, um ihre Lieferungen abzusichern. Wenn man sich das dann aber genauer anguckt, dann wird das auch relativ schnell ziemlich kompliziert, weil man müsste dieses Produkt dann eben auch ziemlich genau spezifizieren. Was muss so eine Leistung oder so eine Kapazität genau können? Wie lange kann die irgendwas? Man muss auch sozusagen, hat die Problematik, dass ein Lieferant gar nicht genau weiß, wie hoch ist eigentlich seine Stromnachfrage im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren. Weil der Kundenstamm kann sich ja auch ändern. Es können neue dazukommen und es können andere wegfallen. Und man kann im Vorfeld das auch rein bürokratisch oder administrativ wahrscheinlich kaum wirklich kontrollieren, ob die Absicherung tatsächlich ausreichend ist. Gerade weil man ja so viel implizites Wissen im Markt abgreifen will, dass die Versorger genau wissen, wen beliefere ich und wie flexibel sind die. Das müsste man dann erstmal irgendeinem Zertifizierer nachweisen, dass das tatsächlich reicht. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das heißt, man könnte nur ex post im Nachhinein feststellen, ob es gereicht hat oder nicht. Und das könnte wiederum ziemlich einen Anreiz geben für die Marktteilnehmer, sich einfach unterzuversichern und einfach mal zu hoffen, dass es schon reichen wird und lieber nicht zu viel teure Absicherungsmaßnahmen zu machen, was dann aber im Zweifel der Versorgungssicherheit wiederum nicht hilft, wenn es am Ende eben doch nicht reicht. Dann kommen so Geschichten wie Pönalen, also Strafzahlungen ins Spiel, dass man sagt, okay, wenn es nicht reicht, dann wird es richtig teuer für euch. Nur wenn man das alles zu groß und zu teuer macht, ist es auch wieder nicht plausibel, weil die Firmen dann bankrott gehen oder wenn sie schon einpreisen müssen, dass womöglich hohe Strafzahlungen auf sie zukommen, dann steigen vielleicht wiederum ihre Finanzierungskosten. Das heißt, dieser dezentrale Kapazitätsmarkt, der eigentlich auf dem Papier erstmal viele Vorteile hat, deutet sich an, dass der in der Praxis gar nicht so leicht umzusetzen ist und eben auch tatsächlich ein ziemliches Bürokratiemonster werden könnte.
Okay, das heißt, der zentrale Kapazitätsmarkt wäre dann doch wahrscheinlich vorzuziehen, diesem Konzept des Dezentralen.
Der wäre auf jeden Fall einfacher umzusetzen. Der hat aber das Problem, dass er stark auf diese Großkraftwerke fokussiert. Der dezentrale Kapazitätsmarkt, der hat, glaube ich, in der Umsetzung viele Tücken, hätte aber tendenziell den Vorteil, dass er eher auch sowas wie Flexibilitäten, Speicher, Nachfrageflexibilitäten eher aktivieren könnte als der zentrale. Also beide haben Vor- und Nachteile. Und witzigerweise hat die letzte Bundesregierung, die Ampelregierung, die wollte tatsächlich auch beides kombinieren, den sogenannten kombinierten oder hybriden Kapazitätsmarkt, mit der Idee, dass man eher die Großkraftwerke über so einen zentralen Kapazitätsmarkt anreizt und diese eher nachfrageseitigen Flexibilitäten Speicher eher über so einen dezentralen Teil dieses Kapazitätsmarkts, mit der, ich würde sagen, Hoffnung, damit das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Möglicherweise hätte man damit aber auch gerade das Schlechteste aus beiden Welten kombiniert und hätte die beiden Nachteile vereint. Im Moment sieht es nicht so aus, dass das kommt. Die aktuelle Regierung hat sich eher so geäußert, dass es eher ein zentraler Kapazitätsmarkt werden soll. Es gibt dann auch noch andere Instrumente, die sozusagen noch dezentraler sind, sowas wie erweiterte Absicherungspflichten der Lieferanten gegen Preisspitzen. Das müssen die ein Stück weit jetzt ohnehin schon machen, dass man seine künftigen Stromlieferungen ein Stück weit absichern muss. Das könnte man noch weiter treiben. Das ist halt bisher noch nicht wirklich erprobt und es ist auch noch nicht klar, ob das tatsächlich langfristige Investitionen in Kraftwerke, Speicher oder langlebige Nachfrageflexibilität tatsächlich anreizen könnte. Und auch da hat man wieder das Problem, wie kontrolliere ich das vorher, bevor der Fall eintritt? Weil da sind ganz viele vertragliche Konstellationen denkbar, die man wahrscheinlich vorher sehr schwierig durchforsten kann oder verifizieren. Da hätte man ähnlich wie bei diesem dezentralen Kapazitätsmarkt auch das Problem, dass man wahrscheinlich nur hinterher gucken kann, hat es gereicht oder nicht? Wenn es nicht gereicht hat, dann ja, ist das ganze Kind schon in den Brunnen gefallen.
Und wenn wir das jetzt einfach ja mehr oder weniger ohne solche Märkte versuchen würden, rein auf Flexibilitätsoptionen bezogen, wie würde das funktionieren?
Wenn wir einfach gar keinen Kapazitätsmechanismus hätten, dann, denke ich, drohen wir schon reinzulaufen in eine Welt, wo es dann am Ende tatsächlich nicht reicht. Ich glaube, es wäre schon Wunschdenken, wenn wir sagen, jedes gewünschte Niveau an Versorgungssicherheit stellt sich einfach ein, auch wenn wir einfach gar nichts machen. Also ich denke, das ist dann auch keine so gute Option. Sehr langfristig ist das möglicherweise schon so, wenn sozusagen der größte Teil der Nachfrage wirklich, wir ÖkonomInnen sagen, preiselastisch wird, also wenn also wirklich die Nachfrage im großen Stil auf Echtzeit-Strommarktpreise reagieren würde, dann haben wir langfristig vielleicht weniger Bedarf an solchen Kapazitätsmechanismen. Das ist aber noch ein ganz weiter Weg. Ihr habt ja auch hier schon über Smart Meter Rollout und so gesprochen. Das dauert noch, bis wir dahin kommen.
Nun scheint es aber doch tatsächlich auf diesen zentralen Kapazitätsmarkt erstmal hinauszulaufen. Du hast vorhin schon erwähnt, das ist für Großspeicher ja eher schwierig, nachteilig, wenn es dann darauf hinauslaufen würde. Gibt es trotzdem irgendwie Wege, wie die irgendwie integriert werden könnten? Gibt es da vielleicht schon Instrumente, die so diskutiert werden, wie das doch klappen könnte?
Grundsätzlich denke ich, sollten Großbatterien am Großhandel einfach ihr Geschäft machen. Strom dann kaufen, wenn er billig ist und ihn verkaufen, wenn er teuer ist. Wenn man jetzt tatsächlich einen zentralen Kapazitätsmarkt umsetzen wollte, wovon ich jetzt persönlich kein Fan wäre, dann müsste man tatsächlich sehen, wie könnte man mit möglichst wenig Diskriminierung ein Stück weit die Batteriespeicher eben noch mitnehmen. Da kommt es auf genau diese Derating-Verfahren an, die ich vorher kurz erwähnt habe. Die sind leider dann nie perfekt und es wird vermutlich schwierig, das, was ein Stromspeicher tatsächlich macht, auch in Bezug auf Versorgungssicherheit, in so einem simplen Kapazitätsmarkt tatsächlich abzubilden und das gerecht und fair zu vergüten. Das wird vermutlich schwierig, aber man müsste daran arbeiten. Ein anderer Weg wäre halt, ein System zu wählen, das eigentlich den Großhandelsmarkt eher stärkt. Da mache ich nochmal den kleinen Bogen zu unserer Versorgungssicherheitsreserve, wie wir die vorschlagen, die hätte halt eigentlich eher diesen Ansatz, dass man die Versorgungssicherheit wirklich außerhalb des Großhandelsmarkts in so einer Reserve organisiert und das Großhandelspreissignal eher stärkt und allen Marktteilnehmern die Sicherheit gibt. Der Preis schwankt zwischen 0 oder negativ, andere Baustelle, und 500 Euro pro MWH oder irgendeinem anderen moderat hohen Preis. Aber wir greifen nicht ein. Und dieses, wir greifen nicht ein, das glauben wir, könnte man halt viel besser argumentieren, wenn man so eine Reserve vorhält mit diesem klar definierten Ausübungspreis, als wenn man einfach gar nichts macht und sagt, so wie damals 2016 der Minister gesagt hat, wir vertrauen auf den Markt, wir greifen nicht ein. Und alle Marktteilnehmer sagen, ja, glaube ich nicht. Und war ja auch tatsächlich so, dass das nicht der Fall ist. Aber wenn man so ein Setting hätte mit einer Reserve, die dann zu einem bestimmten Preis eben einspringt und alle wissen das, dann könnte man eigentlich den Leuten im Großhandelsmarkt Sicherheit geben, die Preise fluktuieren in diesem Fenster und das könnte den Batteriespeichern eben helfen und auch anderen sozusagen nachfrageseitigen Flexibilitäten.
Aber wenn wir jetzt annehmen, der zentrale Kapazitätsmarkt kommt, wo siehst du denn so die größten Risiken? Also wir haben vorhin schon über dann hohe Preise, Strompreise wahrscheinlich gesprochen. Was sind noch mögliche Risiken oder Probleme, die ja dann auf uns zukommen könnten?
Das Ding tendiert wahrscheinlich dazu, zu groß und zu teuer zu werden. Also PolitikerInnen werden den im Zweifel überdimensionieren, dann will man aufs Nummer sicher gehen, damit kommen dann Kosten auf uns zu. Das zweite und vielleicht noch größere Risiko ist, dass man eben eine zu starke Technologieorientierung hat auf Großkraftwerke und dass all diese anderen Technologien, die zwar nicht so lange gesichert Leistungen bereitstellen können, die wir aber im Markt auch brauchen, dort diskriminiert werden. Und gleichzeitig wir am Großhandelsmarkt sozusagen das Preissignal eigentlich ruinieren, weil wenn ich ganz viele Kraftwerke vorhalte mit diesem Kapazitätsmarkt, dann steigt der Preis auch nie über die Grenzkosten des jeweils teuersten Kraftwerks. Das heißt, die Großhandelspreise wären viel flacher, als wir sie heute sehen. Und damit würde ich all meine schicken Speicher- und Nachfrageflexibilitäten halt ein Stück weit aus dem Markt nehmen. Das sind, glaube ich, so die größten Probleme und diese Langlebigkeit. Sobald ich das mal gemacht habe, komme ich wirklich nur sehr schwer davon wieder weg. Witzigerweise haben wir schon vor 13 Jahren auf dem Höhepunkt der letzten Debatte hier am DB auch so eine kleine Studie gemacht, wo wir genau deswegen argumentiert haben, zentraler Kapazitätsmarkt sollte man erstmal nicht machen. Ich sage mal ein bisschen vereinfacht, weil man kann damit einfach sehr viel falsch machen. Und das gilt, glaube ich, grundsätzlich immer noch.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt, wie sich das in Zukunft jetzt entwickelt von der Politikseite aus und werden das natürlich weiterhin begleiten. Wolf, herzlichen Dank für deine Erklärung und deine Einschätzung. Liebes Publikum, danke auch an euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen und hören uns auch wieder am nächsten Sonntag, dann mit einem neuen Thema. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.